Im Studio Eva Ellermann und mein Gast im SWR-Interview der Woche ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Frau Professor Alena Büx. Guten Tag, Frau Büx.
Guten Tag.
Frau Büx, Sie haben vor gut einem Jahr den Vorsitz des Ethikrats übernommen. Das war mitten in der ersten Welle der Corona-Pandemie. Da waren wir ja alle noch überwältigt und haben nicht geahnt, was da für ein Jahr auf uns zukommen würde. Sie wahrscheinlich auch nicht. Seitdem ist Ihr Gesicht bekannter als das Ihrer Vorgänger. Sie sind nämlich die Frau, die uns im Radio, über Twitter, in den Podcasts oder sozialen Medien oder im Fernsehen überall unermüdlich zur Seite steht mit Ihrer Einschätzung, mit Ihren Ratschlägen an die Politik auch und mit Ihrer Expertise und uns ein bisschen den Weg weist. Ja, jetzt gut ein Jahr nach Beginn der Pandemie bewegt uns am meisten im Moment das Impfen. Denn das ist ja der Weg, aus dieser Pandemie herauszukommen. Jeder Dritte ist inzwischen mindestens einmal geimpft. Der Ethikrat hatte zu Beginn der Impfkampagne, als der Impfstoff ja noch knapp war, die Impfreihenfolge empfohlen. Und die wurde ja dann auch politisch umgesetzt. Nämlich zuerst die zu impfen, die das größte Risiko haben, schwer zu erkranken oder auch zu sterben an Covid-19. Inzwischen ist die Prio-Gruppe 3 dran, aber man muss sagen, das System ist eigentlich schon längst aufgeweicht. Baden-Württemberg und Bayern etwa überlassen ab Montag es den Hausärzten, sämtliche Impfstoffe an, egal wen, zu verimpfen. Sollte die Impfreihenfolge dann jetzt nicht einfach komplett wegfallen?
Also die Impfpriorisierung war und ist noch richtig und wichtig. Die hat viele Menschenleben gerettet und noch ist es so, dass in der Prioritätsgruppe 3 eben auch noch die Risikopatientinnen und Patienten sind, die einfach erhöhte Risiken haben, schwer zu erkranken oder zu versterben, und unterschiedliche Berufsgruppen, die auch erhöhte Risiken haben. Und es ist natürlich irgendwie schwierig zu sagen, Edge, da hören wir jetzt auf, kurz bevor ihr dran seid. Das muss man sich auch klar machen. Deswegen glaube ich mindestens eine Zweigleisigkeit. Wenn man also bei den Hausärzten jetzt schon aufhebt, die ja ohnehin immer schon mehr Ermessensspielraum hatten, dann sollte man jedenfalls dafür sorgen, dass diese Menschen, die noch in den priorisierten Gruppen sind und sich noch nicht impfen lassen konnten, dann über die Impfzentren Angebote erhalten. Also, dass man sicherstellt, dass die jetzt auch wirklich zeitnah einen Termin kriegen. Insgesamt ist es so, wenn das Tempo weiter so anzieht, wie wir das jetzt sehen, dann sollten eigentlich alle in den priorisierten Gruppen in den nächsten Wochen ein Angebot erhalten haben. Man muss nicht warten, bis alle durchgeimpft sind. Das ist ein häufiges Missverständnis. Es geht darum, dass die Möglichkeit haben, sich einen Termin zu machen. Dann kann man die Priorisierung tatsächlich auslaufen lassen. Aber im Moment ist sie noch wichtig.
Aber die Ungeduld bei vielen wächst anscheinend. Die Hausärzte und zum Teil auch Ärzte in den Impfzentren beschweren sich, dass der Andrang jetzt schon sehr groß ist und dass es auch immer mehr, ich sag mal, Drängler und Tricksereien gibt. Wie soll man denn damit umgehen?
Ja, das ist in der Tat schwierig. Ich glaube, wichtig ist, dass die Impfzentren ein klares Einladungsmanagement haben, bei dem das sozusagen nicht so einfach ist. Die Hausärztinnen und Hausärzte sind, glaube ich, ganz gut darin, einzuschätzen, wer ihrer Patientinnen und Patienten einen Impftermin haben sollte. Das hat eigentlich gut funktioniert. Und was auch wichtig ist, es spricht nichts dagegen, Restdosen sozusagen unters Volk zu bringen. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man so eklatante Versuche, sich wirklich ganz wild dran vorbeizumogeln, was vorzugeben, was nicht stimmt. Also man wird irgendwen pflegen, den man gar nicht pflegt. Da möglichst zu versuchen, das weitgehend einzudämmen. Ich muss aber auch sagen, erstens muss man da einfach an die Bevölkerung appellieren, dass das möglichst nicht so ausgenutzt wird. Und zweitens ist natürlich auch das jetzt so ein bisschen die Kehrseite, in Anführungszeichen, der Rufe nach Pragmatismus und Flexibilität. Ich habe die auch geäußert. Ich fand das auch sehr wichtig, dass man jetzt nicht die reine Lehre der Priorisierung hat und sozusagen so eine Art Knute oder Knebel, der das ganze Impfen unheimlich verlangsamt. Denn es ist auch ein ethisches Gebot, schnell voranzukommen. Aber das heißt dann gleichzeitig auch, an den Rändern franzt es dann so ein bisschen. Und das muss man zu einem gewissen Grad aushalten. Ich finde, wenn es eklatant wird, wenn man hört, dass in manchen Impfzentren wirklich Tausende pro Woche versuchen, jetzt irgendwie mit halb unlauteren Mitteln zu einem Termin zu kommen, dann ist das schon wirklich schwierig. Da sollte man Wege finden, das noch ein bisschen einzudämmen. Aber nochmal, umso wichtiger ist es jetzt, schnell voranzukommen, damit man dann eben für alle Möglichkeiten eröffnen kann.
ja, schnell vorankommen und für alle. Da ist jetzt natürlich auch die Debatte um den Impfstoff für Kinder. Dieser Aspekt, der da dazukommt. In den USA sind seit dieser Woche der Impfstoff von BioNTech/Pfizer auch zugelassen für ab 12-Jährige. Dort auch mit dem Argument, dass dann die Herdenimmunität schneller erreicht werde. Denn insgesamt lässt wohl die Impfbereitschaft in den USA etwas nach. Ist das ein Argument, Kinder früher zu impfen oder so schnell wie möglich zu impfen, um für die gesamte Bevölkerung so schnell wie möglich die Herdenimmunität zu schaffen?
Also es kann nicht das primäre Argument sein. Ich glaube, es ist bei Impfungen für Kinder immer ganz besonders wichtig, dass die ganz besonders sorgfältig geprüft werden. Und natürlich ist es auch so, dass als Gruppe Kinder insgesamt relativ niedrige Risiken haben, schwer zu erkranken oder zu versterben. Das heißt, da muss das Nutzen-Risiko-Verhältnis sehr genau geprüft werden. Aber es gibt auch bei Kindern schwere, auch sehr schwere Verläufe. Also es gibt auch Kinder auf Intensivstationen. Es gibt auch bei Kindern Long-Covid. Und ich weiß, dass in Elternkreisen diese Nachricht, dass es jetzt absehbar Impfungen für Kinder geben wird, für sehr viel Freude auch gesorgt hat, sehr viel Erleichterung. Weil viele sagen, ich will mein Kind, auch wenn es niedrige Risiken hat, trotzdem vor dieser Erkrankung schützen. Das primäre Argument ist also zunächst mal, dass man sagt, auch wenn Kinder niedrige Risiken haben, wenn wir Impfstoffe haben, die sehr gut verträglich sind und die eine sehr hohe Wirksamkeit haben, und das sieht ja danach aus, dann kann man auch aus Eigenschutzgründen dieses Angebot machen. Und die Familien, die das dann annehmen wollen, die werden das glücklich annehmen. Und dann kann als zweites Argument noch hinzutreten, dass das natürlich auch einen positiven Effekt hat auf den sogenannten Gemeinschaftsschutz, was ich netter finde als Herdenimmunität. Ich würde das nicht als ein primäres Ziel anvisieren, aber es ist definitiv ein sekundäres Argument.
Jetzt ist es ja so, dass im Moment auch die Europäische Arzneimittelbehörde darüber berät, ob der BioNTech-Impfstoff eben schon für ab 12-Jährige zugelassen werden kann. Der Bundesgesundheitsminister Spahn und auch Bildungsministerin Karliczek haben schon ein bisschen in Aussicht gestellt, dass es möglicherweise Impfungen in den Sommerferien geben könnte. Die Ständige Impfkommission tritt noch so ein bisschen auf die Bremse bei der ganzen Sache. Aber verlangt das den Familien nicht auch einfach sehr viel ab? Ich meine, wenn man selber Mutter ist, kann man das ja nachvollziehen. Ist das dann, ich verlasse mich darauf, es gibt genug Langzeitstudien, oder ist da ein Bauchgefühl dann auch dabei?
Das ist ein Missverständnis, wenn ich da gleich rein darf. Da wird nichts verlagert an das Individuum. Die Ständige Impfkommission prüft die Datenlage, und wenn die Daten nicht gut genug sind, dann sagt die nö. Also diese Entscheidung wird ja nicht dem Individuum überantwortet. Das ist ein bisschen eine andere Situation in Ländern, wo das noch schneller zugelassen bzw. empfohlen wird, wo also Notzulassungen und solche Dinge in den Blick genommen werden. Das ist ja bei uns nicht so. Bei uns geht es auch in Europa wieder um eine volle, sogenannte bedingte Marktzulassung. Bedingt nur, dass man dann ein Jahr später noch mehr Daten nachliefern muss, und dann wird sozusagen, wird die nicht zurückgenommen. Aber es ist eine volle Zulassung, keine Notzulassung. Und das wäre natürlich auch bei den Kinderimpfstoffen so. Und die Deutsche Ständige Impfkommission wird den nur empfehlen, wenn die Datenlage gut genug ist. Also die Sorge, glaube ich, muss man sich nicht machen. Wir müssen hier nicht als Individuen quasi die Arbeit einer Zulassungsbehörde übernehmen. Das ist, glaube ich, ein falsches Bild. Selbstverständlich bleibt das dann immer noch eine individuelle Entscheidung, ob man sagt, ich möchte, dass mein Kind geimpft wird oder nicht. Also dafür plädiere ich doch sehr, dass das in der individuellen Entscheidung verbleibt. Und wenn Eltern sagen, also wir gehen eigentlich
davon aus, also keine Impfpflicht wie bei den Masern zum Beispiel.
Ganz genau, es ist eine völlig andere Situation. Wir haben vom Ethikrat schon für die Erwachsenen, die ja viel höhere Risiken haben, eine allgemeine Impfpflicht klar ausgeschlossen. Da verstehe ich überhaupt nicht, warum man darüber nachdenkt, es könnte irgendwie eine Impfpflicht für Kinder geben. Gibt es überhaupt gar keinen Grund. Im Gegenteil, die Risiken bei Kindern sind ja niedriger. Mhm. Aber nochmal, es wird viele Familien geben, die das sehr, sehr gern annehmen werden. Und ich gehe schon davon aus, dass ein durchaus beträchtlicher Teil der Eltern gemeinsam auch mit ihren Kindern entscheiden wird, das ist etwas, was wir machen wollen.
Das SWR-Interview der Woche mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, Professor Alena Büchs. Apropos Familien und Kinder, hat die Politik in der Pandemie genug getan für Kinder und Familien?
Ich würde ungern diese Frage so pauschal beantworten, aber ich glaube, dass immer offenkundiger geworden ist, wie belastet je länger die Pandemie andauert, je bessere Daten man auch hat, zum Beispiel zu psychischen Belastungen, zu Lernverlusten und so weiter, zu sozialen Verlusten und zu einer aufgehenden Schere sozusagen zwischen den Familien, die das vielleicht kompensieren können und denjenigen, bei denen das nicht so gut kompensiert werden kann, desto eher ist klar geworden, die junge Generation ist sehr, sehr belastet. Und da muss ich sagen, glaube ich, kann man schon sagen, das ist von der Politik bisher noch nicht ordentlich gesehen und auch dann sozusagen nach vorne gedacht umgesetzt worden. Also, dass man an die Schulen noch stärker ran muss, die sind immer noch nicht pandemiesicher. Jetzt gibt es einen ersten Beginn mit irgendwelchen Aufholprogrammen, aber ja, dass man genau, natürlich das, da kreative,
es gibt ein Aufholprogramm von 2 Milliarden Euro im Vergleich zu 100 Milliarden Euro, die laut Bundeswirtschaftsministerium bislang schon an die Wirtschaft und an Unternehmen und Firmen geflossen sind, stand auch in dieser Woche. Ja.
Das ist ein Anfang, aber selbstverständlich nicht genug. Ich glaube, das ist völlig klar. Und da, ich bin nicht diejenige, die weiß, wie man das jetzt angehen müsste, was die junge Generation tatsächlich braucht. Da gibt es ganz andere Expertinnen und Experten. Aber dass sie viel braucht, das ist, glaube ich, offenkundig. Und dass es da auch tatsächlich sozusagen Gerechtigkeitsargumente gibt, nachdem die junge Generation sich jetzt lange sehr solidarisch verhalten hat, weil sie eben von allen letztlich als Gruppe die niedrigsten Risiken hat, dennoch vielen Beschränkungen unterlegen ist, also gerade im Ausbildungsbereich, gerade im schulischen Bereich, aber auch im privaten Bereich, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, jetzt sehr proaktiv zu kompensieren und denen einfach auch was zurückzugeben.
Naja, und im Moment durch den Stand der Impfkampagne ist es ja nochmal, gibt es ja nochmal einen Nachteil sozusagen für die jüngere Generation. Befürchten Sie, dass da eine Art neuer Generationenkonflikt auf unsere Gesellschaft zukommt?
Ich zögere immer mit solchen Beschreibungen. Ich glaube, viele jüngere Menschen sagen das nach wie vor, gibt es auch Befragungen zu, dass sie das voller Überzeugung gemacht haben und dass sie das gern gemacht haben. Und umgekehrt gibt es sehr viele ältere Menschen, die sagen, wir stehen jetzt gerne zurück. Und wir sehen das genauso, dass die junge Generation jetzt im Fokus stehen muss. Das Impfen ist ein Beispiel, das ist jetzt ein sehr hervorgehobenes Beispiel, wo es einfach wegen der unterschiedlichen Risiken, schwer zu erkranken und zu versterben, nun mal de facto so ist, dass die ältere Generation sehr viel früher zum Zuge gekommen ist als die jüngere. Und das ist eine soziale Spannung, die lässt sich nicht wegdiskutieren. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass es da Angebote gibt. Insbesondere für diejenigen, die sich wirklich noch gar nicht impfen können, weil es für sie keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Aber dann kann man, habe ich viel Sympathie für Vorstöße, die sagen, lass uns dann durchaus proaktiv und aufsuchend dieser jungen Generation Angebote machen, auch beim Impfen. Ich würde nicht sagen, wir müssen jetzt nochmal eine komplette neue Priorisierung einziehen, denn hoffentlich wird ja die Knappheit des Impfstoffes bald vorbei sein. Und dann geht es eher darum, den an den Mann und an die Frau zu bringen. Aber warum da nicht ganz aufsuchend sein? Warum da nicht wirklich auch die junge Generation in den Fokus stellen? Da habe ich viel Sympathie dafür.
Die Sehnsucht nach Öffnungsperspektiven, die ist natürlich generationsübergreifend groß nach diesem Jahr. Im Moment preschen da einige Bundesländer vor, andere sind ein bisschen zurückhaltender. Bundesgesundheitsminister Spahn befürchtet schon so eine Art politischen Wettlauf um Öffnungen, gerade auch in Wahlkampfzeiten. Befürchten Sie das auch?
Also ich will einfach nur, dass nicht der Fehler gemacht wurde, der im Abklingen der zweiten Welle gemacht wurde. Das, glaube ich, hat sich ja sehr, sehr nachdrücklich gezeigt, dass da einfach dann die dritte Welle sofort hinterher kam. Wir haben jetzt eine andere Situation. Wir haben jetzt wirklich beginnend einen Impfeffekt. Also man hat das in Israel gesehen, so ab einem Drittel der geimpften Bevölkerung beginnt das zu greifen und wird fließend immer mehr greifen. Das muss man ganz klar sagen. Und hoffentlich werden wir dann auch einen Effekt eben auf die Inzidenzen haben und auf die Erkrankungsfälle in Krankenhäusern und so weiter. Ein bisschen vielleicht auch das Wetter. Und ein ganz interessanter Effekt, viele Menschen sind sehr vorsichtig in der Phase kurz vor ihrer Impfung. Das sieht man kollektiv auch. Im Moment verhalten sich viele Menschen vorsichtig, weil sie sagen, ich will jetzt nicht sozusagen auf den letzten Metern mir das noch fangen. Und all das zusammengenommen lässt mich ganz positiv in die Zukunft blicken. Aber es wäre jetzt wirklich unklug, wenn man da jetzt sozusagen ungebremst und ohne Maß öffnete. Also natürlich muss das schrittweise erfolgen. Natürlich muss das auch noch vorsichtig erfolgen. Ich habe aber auch eigentlich den Eindruck, dass das jetzt insgesamt der Fall ist. Aber da kann man nur an alle appellieren, jetzt nicht das, was man gewonnen hat, durch vorschnelle Schritte aufs Spiel zu setzen.
Jetzt hat ja diese Pandemie sich immer weiter entwickelt und auch ständig neue Herausforderungen und neue Kriterien sozusagen geschaffen. Sind denn die Inzidenzwerte, die wir jetzt seit Monaten zugrunde legen für einerseits strengere Maßnahmen, andererseits Lockerungen, sind die noch das Maß aller Dinge?
Also sie sind nicht das Maß aller Dinge, waren es aber auch nie. Es wurden ja immer andere Faktoren mit einbezogen. Die berühmte Überlastung des Gesundheitssystems in verschiedenen Indikatoren hat natürlich auch immer eine Rolle gespielt und spielt sie zunehmend. Aber man muss sich klar machen, die Inzidenzen werden nicht irrelevant. Die bleiben ein Frühwarnsystem. Und die bleiben auch deswegen noch wichtig, weil man natürlich gucken muss, wie stark ist tatsächlich der Impfeffekt und gibt es irgendwo in bestimmten Gruppen oder in bestimmten Gegenden zum Beispiel doch wieder Ausbrüche, selbst wenn schon sehr gut geimpft wurde, die vielleicht darauf hindeuten können, dass man es da mit Mutationen zu tun hat, auf die müssen wir einfach noch aufpassen, die dann vielleicht ansteckender sind und so. Also das ist nach wie vor eine wichtige Kennziffer, aber selbstverständlich sollten und sind auch schon in der Vergangenheit andere Faktoren eingeflossen. Also verschiedenste Dinge vom R-Wert natürlich über die Aufnahmen in Krankenhäuser, die Zahl der Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation. Also da gibt's regional gewisse Unterschiede, was da eingeflossen ist. Aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ausschließlich die Inzidenzzahl eine Rolle gespielt hat. Fairerweise muss man aber zugeben, dass gerade für bestimmte gesetzliche oder rechtliche Regelungen natürlich dieser eine Indikator hergehalten hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das auslaufen wird und muss, weil sich die Situation sehr intensiv verändert.
Das SWR-Interview der Woche mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, Professor Alena Büchs. Das Thema Impfen ist im Moment tatsächlich das Zentrale, auch wenn wir auf Risse in der Gesellschaft gucken, die sich gezeigt haben noch oder noch sogar noch vertieft haben während der Pandemie. Es ist jetzt ja aufgefallen, dass zum Beispiel in vielen Stadtteilen, in denen Menschen mit weniger hohen Einkommen oder mit anderen Muttersprachen leben, dass sie schwer erreichbar sind für die Impfkampagne, dass man dort jetzt mobile Impfteams hinschickt. Ist das viel zu spät? Sind die viel zu lange aus dem Blick geblieben? Hätte man das schon vorher erkennen müssen?
Es gibt tatsächlich Expertinnen und Experten, die sagen, da hätten bestimmte, es sind immer soziale Faktoren auch eingeflossen in die Priorisierung. Das muss man dazu sagen. Also sozusagen auf engstem Raum leben und arbeiten. Das war in diesem allerersten Papier, das wir vom Deutschen Ethikrat mit der Ständigen Impfkommission und der Nationalakademie der Wissenschaften Leopoldina geschrieben haben, schon drin. Wir hatten da an Fleischindustrie gedacht und solche Beispiele, Menschen in Asylbewerberunterkünften. Das ist schon mit eingeflossen. Aber wie stark auch sozusagen die Betroffenheit durch diese Erkrankung, also wie stark die Krankheit dann bei jemandem verläuft und wie häufig Menschen auf Intensivstation müssen. Diese Faktoren sind über die Zeit gesammelt worden und da sagen einige Expertinnen und Experten, das weiß man eigentlich schon relativ lange. Ich kann das nicht einschätzen, was jetzt früh genug oder spät genug war, aber jedenfalls ist es sicher nicht zu spät, diese Dinge jetzt in den Blick zu nehmen, gerade wenn die Priorisierung beginnt, flexibler zu werden. Und gerade auch, wenn man zusätzliche Kontingente hat, also da geht es ja nicht um Massen von Impfstoff, sondern das sind meistens relativ kleine Kontingente, bei denen man sagt, die wären ansonsten ohnehin in eine bestimmte Gruppe gegangen und das passt jetzt von der Priorisierung her, von den Risiken her. Oder man nimmt Impfstoff, für den die Priorisierung jetzt tatsächlich schon aufgehoben wurde. Das ist eine andere Möglichkeit. Das sind ja im Moment noch alles Pilotprojekte. Das ist für die Zukunft wirklich sehr wichtig. Wir werden ja sehr bald, wenn das stimmt, was man aus der Politik hört, sehr bald in einer Situation sein, wo sehr viel Impfstoff da ist, wo es also nicht mehr um die Verwaltung dieser Knappheit geht, sondern wo es eher darum geht, den wirklich in die Arme zu kriegen. Und das wird die Herausforderung der Zeit, dass man diejenigen, die jetzt nicht sozusagen ungeduldig Schlange stehen, sondern die vielleicht zurückhaltender sind, vielleicht das auch gar nicht so genau wissen, was es damit alles auf sich hat oder wo irgendwelche Hürden bestehen, dass man die erreicht. Und das sind ganz unterschiedliche Gruppen und das erfordert jetzt einen raschen Wechsel. Deswegen sehe ich diese Pilotprojekte positiv, weil sie ausprobieren, weil sie sozusagen so sogenannte Best Practices erarbeiten können dafür, wie mache ich das denn, dass ich tatsächlich jetzt meinetwegen in bestimmte Stadtteile gehe, wo es viel weniger Hausärzte gibt, die einfach, wo die Leute nicht erreicht werden, obwohl sie schon längst erreicht werden hätten sollen. Und wie setze ich das gut um?
Ja, der andere Riss, der sich sozusagen gezeigt hat, sind Demonstrationen, die wir hier in Berlin ja dauernd sehen von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster Herkünfte, eine sehr heterogene Mischung, die aber sich vereinigt in ihrer Wut auf Staat und Medien und die ja offenbar auch weit in die Gesellschaft hineinragt, diese Wut. Stichwort da auch die Aktion Hashtag alles dicht machen. Wie umgehen mit diesen Strömungen in der Gesellschaft?
Also ganz wichtig zu unterstreichen, dass ich keine Expertin für so etwas bin. Da gibt es ganz andere, die sich mit solchen Phänomenen sehr viel intensiver beschäftigen. Aber aus meiner Arbeit zur Solidarität kann man sagen, dass sozialer Zusammenhalt immer dann am stärksten ist, wenn das, was uns alle verbindet, im Vordergrund steht. Etwa in öffentlichen Debatten oder auch in der Umsetzung von rechtlichen Regelungen und nicht das, was uns unterscheidet. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für die nächste Zeit, dass man wieder öffentliche oder stärker öffentliche Narrative hat und auch Regulierung formuliert und entwickelt, die darauf abhebt, was wir gemeinsam haben, was wir teilen, was uns zusammenführt und zusammenhält. Denn wenn man dieses Trennende so in den Blick nimmt, ist es sehr viel einfacher. Also das ist ein bekanntes psychologisches Phänomen, die anderen eben als die anderen zu verstehen und nicht so sehr auf das zu schauen, was uns letztlich bei allen Unterschieden auch eint. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für die nächste Zeit. Wir werden ja so eine Art Bearbeitungs- und Heilungsprozess brauchen in der ausgehenden Phase dieser Pandemie und auch darüber hinaus wieder viel mehr Wege zu finden, diese verschiedenen Brüche, die sich da aufgetan haben, diese verschiedenen auch durchaus Frontstellungen, die man zum Teil wahrnimmt, wieder stärker in einen gegenseitig wertschätzenden Austausch zu bringen und da Wege zu entwickeln, wie wir das als Gesellschaft wieder stärker in den Blick nehmen können. Das ist aus meiner Sicht die große kommende Herausforderung.
Das heißt, Sie gehen auch davon aus, dass der Ethikrat nach der Pandemie wahrscheinlich noch genauso viel zu tun hat wie im Moment, oder?
Wir haben ja vor allem auch noch eine ganze Reihe Themen auf dem Tablett, die nichts mit der Pandemie zu tun haben und die auch bearbeitet werden und dann natürlich wieder etwas stärker in den Vordergrund treten werden. Aber ja, wir denken auch über das in Anführungszeichen postpandemische Zeitalter nach und auch so etwas wie das Lernen aus dem, was wir jetzt erlebt haben und auch das Vordenken und das Vorbereiten, dass uns das in dieser Art und Weise jedenfalls so nicht noch einmal passiert.
Das SWR-Interview der Woche mit Frau Alena Büchs. Letzte Frage noch, ein ganz neues ethisches Großthema hat ja im Prinzip gerade das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil zum Klimaschutz angestoßen. Denn es hat ja entschieden, dass wir nicht künftigen Generationen sozusagen die größten Belastungen in Sachen Klimaschutz jetzt als Beispiel aufbürden dürfen. Ein sehr ethisches Urteil, oder?
Ja, also dass Generationengerechtigkeit etwas ist, das noch intensiver in den Blick genommen werden muss. In der Philosophie und auch in der Ethik sind das Themen, die schon lange bekannt sind. Ich glaube, das ist jetzt auch noch mal in der Öffentlichkeit klarer geworden. Und ich bin sehr gespannt, was aus diesem Urteil erwächst in den nächsten Jahren.
Aber die Bundesregierung hat den Ethikrat in dieser Sache noch nicht zu einer Ad-hoc-Stellungnahme gebeten.
Unser Auftrag ist ja, steht auch bei uns im Gesetz, insbesondere mit Blick auf Medizin, also ethische Fragen mit Blick auf Medizin, Lebenswissenschaften und darüber hinaus. Damit schließt sich nicht aus, dass auch Klimafragen in unseren Blickwinkel geraten. Wir haben dazu auch schon öffentliche Veranstaltungen gemacht, aber es steht bisher tatsächlich nicht im Zentrum unserer Expertise. Und entsprechend ist da keine Anfrage ergangen und ich erwarte die tatsächlich auch nicht. Ich glaube, da gibt es andere Gremien.
Das war das SWR-Interview der Woche mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs. Ich danke Ihnen für den Besuch und danke für das Gespräch.
Sehr gern.